Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo Robert.
Hallo Sabrina, ich hoffe, dass es dir
wieder
gut geht.
Ja, ja. Wir sind gerade in einer Podcast, wie soll ich es denn nennen, wir nehmen Marathon. Sehr viel Podcast auf gerade irgendwie und haben wahnsinnig viele tolle Ideen. Ich hoffe, wir können euch gerne bald davon berichten. Und deswegen ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass wir uns jetzt gerade so häufig hören.
Das stimmt. Es ist,
als würde ich dich fast sehen. Ne? Viele, wissen fast. Ja, viele wissen ja gar nicht, dass Robert und ich uns noch nie gesehen haben.
Ja, aber im Geiste verbunden.
Aber im Geiste verbunden, du hast es so schön gesagt. Liebe HörerInnen, wir haben heute wieder eine neue Folge für euch und zwar zu einem Artikel aus der Ergopraxis. Der wird erscheinen in der September-Ausgabe 2022 und es dreht sich um Kinder psychisch erkrankter Eltern. Wahnsinnig spannender Artikel und dazu haben wir natürlich auch wieder einen tollen Gast, eine tolle Gästin. Und das ist die Frau Dr. Anne Liedtke, die heute bei uns ist und uns ihren Artikel vorstellt, beziehungsweise uns ganz, ganz wichtige Fragen zu diesem Thema beantwortet. Und ich mache gar nicht weiter dran rum. Ich möchte Sie gleich begrüßen. Hallo, Frau Dr. Liedtke. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich freue mich über die Einladung. Hallo an alle.
Guten Abend.
Mögen Sie ganz zu Beginn erstmal ein bisschen was von sich erzählen, wer Sie sind und ein bisschen was über Ihren Werdegang, damit auch die ZuhörerInnen wissen, wer hier bei uns sitzt.
Ja, ganz gerne. Vielen Dank. Ja, meinen Namen kennen Sie schon, Anne-Kathrin Liedtke. Ich bin 59 Jahre alt und bin von Grundberuf Diplompsychologin. Ich habe dann eine Weile an der Uniklinik in Halle gearbeitet und habe mich da promoviert, wie sich das für eine Uniklinik dann gehört, und meine Psychotherapieausbildung gemacht, tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie für Erwachsene. Und habe mich recht zeitig von Beginn meiner Tätigkeit auch für familienpsychologische Gutachten interessiert und parallel zu meiner universitären Laufbahn mich auch damit beschäftigt und habe mich dann 2006 damit selbstständig gemacht und natürlich diverse Qualifikationen dazu gemacht und bin auch Rechtspsychologin für Familienrecht. Ich bilde junge Kollegen aus, die Gutachter werden wollen, also Sachverständiger-Gutachter, das ist ein ähnlicher Begriff, und habe mich tatsächlich ausschließlich aufs Familienrecht spezialisiert. Es gibt da noch ganz andere Bereiche in der Rechtspsychologie, aber das ist das, was ich sehr gut kann und jetzt nun auch schon unterdessen 27 Jahre mache. Ja, soweit vielleicht erstmal.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ein Bereich, mit dem wir Heilmittelerbringenden eher erstmal wenig zu tun haben, zum Glück natürlich, aber natürlich haben wir damit auch immer wieder Berührungspunkte. Verzeihung, mein Hund jault im Hintergrund, er würde gerne zur Nachbarshündin, aber das stört uns jetzt hier nicht.
Nee. Sagen irgendwie hört sich das komisch an, danke
dir. Nein, Entschuldigung. Der Artikel, worum es heute geht, ist Kinder psychisch erkrankter Eltern. Dafür möchten wir jetzt erstmal ganz kurz umreißen, um welche Erkrankheiten es denn jetzt gerade überhaupt geht, über die wir sprechen. Und was genau können sich denn jetzt unsere ZuhörerInnen darunter vorstellen?
Ja, vielleicht noch zur Erklärung. Also mein Tätigkeitsbereich liegt in der Beauftragung durch Gerichte, die meine Expertise anfordern, um eine fundierte juristische Entscheidung treffen zu können. Und das sind ja Juristen, die haben sehr viel Ahnung von ihrem Fach, aber können psychologische Fragestellungen natürlich nicht beantworten. Dann suchen die sich einen Sachverständigen aus, der eben also zu bestimmten Fragestellungen besonders ausgebildet ist. Und so kommen also diese Familien zu mir. Es gibt also eine gerichtliche Fragestellung, zum Beispiel, ob eine Mutter oder ein Vater oder auch beide aufgrund einer psychischen Erkrankung in der Lage sind, ihre Kinder zu erziehen, oder die Eltern hatten eine psychische Erkrankung, haben sich behandeln lassen. Die Kinder waren für eine Weile in einer Pflegefamilie oder in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Können die jetzt wieder nach Hause? Oder grundsätzlicher Art, dass überhaupt gefragt wird, liegt eine psychische oder psychiatrische Erkrankung vor? So kommen also diese Familien zu mir, dass und auch zu anderen Gutachtern im Familienrecht, dass es etwa ein Drittel meiner Tätigkeit in den anderen Bereichen geht es um Kinder, die von Trennung und Scheidung betroffen sind. Da geht es um Sorgerechtsfragestellungen. Auch da haben wir manchmal seelisch erkrankte Eltern. Aber wenn wir uns dieses eine Drittel anschauen, dann ist es meist so, dass es um Fragen der Erziehungsfähigkeit geht. Artikel 6 Absatz 2 im Grundgesetz ist ja festgelegt, dass Eltern im Grundsatz erstmal erziehungsfähig sind. Die Eltern müssen nicht unter Beweis stellen, dass sie in der Lage sind, Kinder zu erziehen. Das ist also das primäre Recht von Eltern. Und erst dann, wenn es irgendwie schief geht, die Kinder bedroht sind, es also eine Gefährdung des Kindeswohls gibt, dann darf der Staat, die Institution, das Jugendamt, das Gericht gucken, ist das möglicherweise eine Kindeswohlgefährdung? Und in diesem Zusammenhang sehen wir also Eltern, die eine psychische Erkrankung haben, die schon feststeht, von der wir schon wissen, weil die schon in Behandlung waren, oder wo wir gucken, liegt da eine Erkrankung vor. Da geht es um ganz verschiedene Sachen. Im Moment haben wir viele Eltern, die eine Drogenproblematik haben, insbesondere Crystal konsumieren. Aber wir haben auch Eltern, die zum Beispiel Angst- und Panikstörungen haben. Wir haben nicht selten Eltern und hier vor allen Dingen Mütter, die eine Schizophrenie haben, aber auch depressive Eltern. Das sind so, würde ich mal sagen, die Haupterkrankungen, mit denen ich zu tun habe.
Mhm. Jetzt kann man sich ja vorstellen, weil Sie haben ja gesagt, es geht auch jetzt primär um die Kinder, dass die Kinder von solchen Eltern eben hohen Belastungen ausgesetzt sind. Vielleicht können Sie kurz mal erläutern für uns und für die HörerInnen, welche Belastungen sich dann einstellen, also kurzfristig, aber auch langfristig für die Kinder.
Ja, das ist von den, wir nennen es ja Störungsbildern, also von den Erkrankungen sehr abhängig und auch davon abhängig, ob die Kinder schon in diese Erkrankung der Eltern hineingeboren werden. Also wir stellen uns beispielsweise eine depressiv erkrankte Mutter vor, die dann ein Kind bekommt, wo also die Krankheit schon von Beginn seit der Geburt des Kindes da ist. Wir stellen uns aber auch Kinder vor, die in einer Familie gelebt haben, wo soweit weitestgehend alles ja, im Normalbereich war, sage ich mal. Und dann bekommt ein Elternteil plötzlich eine Schizophrenie. Und dann sind die Belastungen natürlich ganz andere, als würden die Kinder damit groß werden. Ich bin etwas, es gibt sehr viel dazu zu sagen. Zum Beispiel, dass es abhängig davon ist, wie alt die Kinder sind, wenn eine seelische Erkrankung auftritt. Ich werde einfach exemplarisch immer mal ein paar Beispiele nennen, vielleicht macht es das ganz deutlich. Wenn wir also zum Beispiel eine Mutter sehen, die eine schwere depressive Erkrankung hat und ein Kind bekommt, also die Erkrankung ist vorher schon da, dann wird dieses Kind schon von Geburt an damit konfrontiert sein, dass die Mutter sich nur in einer bestimmten Art und Weise um das Kind kümmern kann. Möglicherweise kann sie nicht das Kind also rein, also regelmäßig stillen oder Nahrung geben, weil sie einfach antriebslos ist. Das heißt, das ist eine Situation, die das Kind ja nicht bewusst wahrnimmt, aber dennoch natürlich spürt, ist jemand da, der mich versorgt oder eben nicht. Das hat vor allen Dingen interaktionelle Belastung für die Kinder, weil wir wissen ja gerade in den ersten Lebensjahren und auch später natürlich, ist die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene, Mimik, Gestik spielen eine wesentliche Rolle. Das ist sozusagen das Fundament, damit eine Bindung entstehen kann und eine Beziehung zwischen den Kindern und den Eltern. Und wenn es da so große Einschränkungen durch eine seelische Erkrankung gibt, können Sie sich vorstellen, dass der Start für die Kinder schon wirklich schwierig ist.
Absolut, ja.
Das sind also Belastungen, die in jedem Moment da sind und natürlich langfristig möglicherweise bis ans Lebensende dieses Kindes eine Rolle spielen, weil ja in einer bestimmten Art und Weise Beziehung gestaltet wird. Sie wissen, dass Kinder ja durch unsere Emotionen lernen, ihre Emotionen selber kennenzulernen. Wir Erwachsene spiegeln das, die Bedürfnisse der Kinder. Wir erklären ihnen, warum man zum Beispiel weint. Also wenn ein Baby weint, dann gehen die Mütter hin und sagen, na, was hast du denn? Ist deine Windel voll? Oder vielleicht hast du Hunger? Oder vielleicht bist du einsam? Also wir machen den Kindern durch unsere Rückmeldung an die Kinder möglich, ihre Emotionen kennenzulernen. Und sie können sich vorstellen, dass wenn Eltern in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, schon das im Start des Lebens eines Kindes schwierig ist. Und das ist wie ein roter Teppich, der nicht wirklich rot ist, sondern holprig für den Lebensstart eines Kindes. Und das wirkt sich natürlich unter Umständen über Jahre, Jahrzehnte in der Biografie des Kindes wirkt es weiter. Also insofern sind es natürlich in der direkten Interaktion Schwierigkeiten, die kurzfristig da sind für die Kinder, aber eben auch langfristig, gegebenenfalls lebenslang.
Da gibt es ja diesen Begriff der Resilienz. Also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade bei Kindern, also korrigieren Sie mich, wenn es wirklich absolut falsch ist, gerade bei Kindern, die in solche Situationen hineingeboren werden, die Resilienz eben sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht können Sie, also entweder Sie korrigieren mich erst noch oder wenn nicht, vielleicht können Sie kurz erklären, was der Begriff der Resilienz, also was damit gemeint ist und wie es eben zu nutzen sein kann, gerade bei solchen Kindern.
Resilienz heißt ja, dass wie können Menschen mit neuen Anpassungen und möglicherweise auch Stressoren in ihrem Leben umgehen und haben sie bestimmte Schutzfaktoren in sich, die es ihnen leichter machen als anderen mit diesen besonderen Lebenssituationen, die ja jeden treffen, unabhängig davon, ob man jetzt einen seelisch erkrankten Elternteil hat oder nicht, umgehen kann. Und da haben wir erstaunlicherweise, sehen wir Kinder, die unter widrigsten Umständen groß werden und die doch relativ unbeschadet durchs Leben gehen. Und da ist ja der Forschungsschwerpunkt hat sich ja da sehr verlagert. Früher hat man sich sehr genau angeguckt, was sind die Risikofaktoren von Kindern. Das weiß man unterdessen. Aber nun wird das Augenmerk darauf gelenkt, zu schauen, was stärkt denn die Kinder und was erhöht Resilienz? Also das ist nichts anderes wie eine psychische Immunität, die hochkompetent ausgeprägt ist. Und das lernen Kinder zum Beispiel durch Vorbildfunktion der Eltern, wie sie mit Stress umgehen, ob sie aus krisenhaften oder problematischen Situationen Stärke gewinnen, wie sie diese anpacken. Das können Kinder lernen durch das Vorbild der Eltern in aller Regel. Da spielen allerdings auch andere soziale Faktoren eine Rolle. Wir wissen zum Beispiel, dass Kinder, die mit seelisch erkrankten Eltern groß werden, häufig davon betroffen sind, dass auch der zweite Elternteil seelisch erkrankt ist. Und dann ist es meistens ein guter Schutzfaktor, wenn die jemand anders Externes aus der Familie, aus der Großfamilie zum Beispiel, eine Oma oder eine Tante haben, die für sie eine gewisse Schutzfunktion hat. Manchmal ist das auch ein Klassenlehrer oder ein Trainer aus dem Fußballverein oder so. Das sind so die externen Schutzfaktoren, die Kinder haben. Aber diese Resilienzfaktoren spielen eine wichtige Rolle. Nur wir müssen wissen, dass wenn das bei Babys und Kleinkindern so ist, dass sie schon von der schweren seelischen Erkrankung von Eltern betroffen sind, die können ja noch kaum Resilienzfaktoren entwickeln, weil die starten sozusagen so. Also es ist ein wichtiger Begriff in der Auseinandersetzung damit, wie können Kinder das gut bewältigen. Wir sehen es vor allen Dingen bei Kindern, die plötzlich von der seelischen Erkrankung ihrer Eltern betroffen sind, beispielsweise bei einer akuten Schizophrenie der Mutter. Da sind wir erstaunt, wie Kinder damit umgehen. Und das sind Kinder, die natürlich schon ein bisschen Lebensweg hinter sich haben und solche Faktoren schon entwickeln konnten.
Sie haben gerade gesagt, dass gerade bei Babys oder kleinen Kindern, die in solche Situationen eben reingeboren werden, ist und die gar nicht die Möglichkeit haben, eine Resilienz zu entwickeln, aufgrund des gegenwärtigen Kontextes. Vielleicht können Sie uns erläutern, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber gibt es irgendwelche Maßnahmen, also die von Außenstehenden irgendwie getroffen werden können, um die Resilienz dann zu stärken, gerade bei diesem Klientel?
Naja, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, in einem geschützten Raum, also die Mütter in einen geschützten Raum zu bringen mit ihren Kindern zusammen. Also da gibt es ja so Mutter-Kind-Einrichtungen, auch für seelisch erkrankte Eltern, wo dann natürlich auch Therapeuten tätig sind. Und es ist ja oberstes Ziel, die Mutter-Kind-Beziehung trotzdem zu schützen und zu stärken und der Mutter es möglicher zu machen, trotz dieser Erkrankung gut mit dem Kind umzugehen, das Lesen zu lernen, das Baby. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Wir haben unterdessen eine hohe Aufmerksamkeit auch auf den Entbindungsstationen, wo sehr schnell reagiert wird, wenn die Hebammen oder auch die Schwesternpfleger auf der Wöchnerinnenstation, die haben Auge darauf, wenn sich zum Beispiel direkt nach der Entbindung eine seelische Störung plötzlich entwickelt oder die schon da ist, sodass ziemlich schnell geschaut wird, was können wir anbieten. Betreute Wohnformen sind da wirklich eine gute Variante. Aber es gibt auch Feinfühligkeitstraining für Eltern. Nun müssen wir aber natürlich bedenken, dass zum Beispiel Mütter, die schwer depressiv sind, gerade eben Schwierigkeiten haben, irgendwo hinzugehen. Also zum Beispiel zum videogestützten Elterntraining, um das besser mit ihrem Kind hinzubekommen. Da gibt es ambulante Familientherapien. Da gehen Therapeuten in Haushalte nach Hause und kümmern sich dann letztlich um die Beziehungsgestaltung zwischen der Mutter und dem Säugling. Oft kommt es aber später erst zum Tragen, dass solche Hilfsmaßnahmen angeboten werden. Es muss ja erstmal jemand darauf aufmerksam werden, weil die Mütter in aller Regel natürlich nicht als erstes zur Hebamme gehen und sagen, ich habe eine Depression, ich komme mit meinem Kind nicht klar. Jede Mutter will irgendwie mit ihrem Kind gut klarkommen und das ist auch mit Scham besetzt und mit einer hohen Hemmschwelle. Also dass diese Möglichkeiten gibt es, aber dass es sofort nach der Entbindung angeboten wird, das sehen wir in der Praxis leider selten.
Ja, und es ist ja auch gerade für jemanden, der zum Beispiel das erste Kind bekommt, ist es ja erstmal wahnsinnig viel und da fühlt man sich auch erstmal überfordert und ist vielleicht
natürlich,
auch
ja,
erstmal in einem Ausnahmezustand, vielleicht auch emotional, dazu kommt noch die hormonelle Lage.
Ja.
Das ist, denke ich, schon auch schwierig für die Leute drumherum, die sich darum kümmern, das zu differenzieren. Nicht, dass sie nicht darin geschult sind, ne? Aber es ist natürlich schon sehr schwer, weil es ein Ausnahmezustand ist.
Absolut. Und genau das ist es ja auch. Ne? Wann fängt es denn an, eine Pathologie zu entwickeln? Also wir wissen, dass wir mit kritischen Lebensereignissen das ein Jahr brauchen, um uns daran zu gewöhnen. Gucken wir uns mal Kinder an, die in die Schule kommen. Nach einem Jahr in der Schule sind die richtig angekommen. Wir wissen, wenn Familien Zuwachs bekommen, dann braucht die Familie ein Jahr, bis sie sich neu formatiert hat. Und so ist es natürlich erst recht, wenn eine Mutter oder eben ein Paar das erste Kind bekommt, was ist da normal und nicht normal. Und ehe es dann auffällig wird, hier gibt es eine Schwierigkeit, die über, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Normalität hinausgeht. Das dauert eben ein Weilchen. Ne?
Ich finde es toll, dass Sie diesen Zeitraum von einem Jahr jetzt gerade nochmal aufgegriffen haben, weil ich habe das Gefühl, jetzt auch zum Beispiel gerade in meinem Umfeld, die wir gerade alle Kinder bekommen, da oftmals diese Sache ist, ja, es nach 6 Wochen, es hat sich eingependelt, ganz bestimmt, ich weiß es, jetzt läuft's. Und dass man sich aber auch wirklich dieses Jahr Zeit lassen darf. Also ich finde das gerade sehr entspannend, was Sie da so gesagt haben.
Ja, der Leistungsanspruch ist auch da hoch, ne?
Ja, richtig, genau. Ja. Sie haben es schon ein bisschen erwähnt. Ich möchte aber noch mal drauf eingehen, welche speziellen Angebote und Maßnahmen speziell jetzt für auch diese Kinder gibt es denn bis dato? Was können Sie uns darüber erzählen?
Es gibt eigentlich zu wenig. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Kinder von seelisch erkrankten Eltern in die klinische Behandlung nicht eingebunden werden. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Elternteil ist in der Psychiatrie, wird da behandelt, dann werden Gespräche geführt mit dem Partner, der Partnerin, vielleicht noch mit den Eltern. Man weiß auch in aller Regel, ach ja, da gibt es Kinder. Aber es gibt wenig Programme. Wenn man sich mal im Internet ein bisschen umguckt, gibt es eigentlich einige Ideen, aber in der Realität gibt es wenig Programme und wenig Möglichkeiten, offenbar die Kinder mit einzubinden. Es fängt eigentlich an mit dem stationären Aufenthalt eines Elternteils. Müssten die Kinder als kleine Angehörige mit eingebunden werden? Denn meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Kinder über die Erkrankung ihrer Eltern Bescheid wissen. Die sagen, die sind so komisch, beschreiben das ziemlich genau, wie die Eltern sind, also natürlich mit ihren Worten. Und ich frage die Kinder immer, was hat denn Mama? Ja, Mama ist krank. Sag ich, na, hat die Bauchschmerzen oder ist der Fuß kaputt oder was? Nein, die ist irgendwie krank. Und dann bitte ich die, das mal zu erzählen, woran sie das merken. Und das merken die Kinder sehr genau. Aber die haben überhaupt keinen Begriff dafür. Und das ängstigt die Kinder ja natürlich, ne? Wenn plötzlich die Mutter oder der Vater austickt, so sagen die das, plötzlich tickt die aus, ich weiß gar nicht, was los ist, ich habe nichts gemacht und trotzdem schreit die so rum oder guckt so komisch. Und das verängstigt die natürlich. Wenn Kinder informiert würden, und dazu gibt es viele schöne Kinderbücher und natürlich müssten das die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den Kliniken auch machen, wenn die informiert sind, aha, wenn Mama so und so ist oder Papa so und so ist, dann kommt die Krankheit wieder. Die Krankheit nennen wir so und so. Dass diese Symptome nichts mit ihnen zu tun haben, da wäre schon eine Menge gewonnen. Da gibt es, wie gesagt, einige Programme, die entwickelt wurden, aber im Alltag sehe ich das überhaupt nicht. Kein Kind, was ich gesehen habe, und ich habe schon über 5000 Kinder untersucht, nun waren nicht immer die Eltern seelisch erkrankt, aber kein Kind von denen wusste, dass es eine seelische Erkrankung ist. Damit fängt es an.
Darf ich Sie da kurz nach Ihrer
Ja.
Einschätzung fragen, warum Sie glauben, dass das so ein bisschen hinten runterfällt? Ist das unsere neue Sicht, dass wir das als auch erweiterter Klient jetzt wirklich auch wahrnehmen, im Gegensatz zu vielleicht vor 20 Jahren und auch eine andere Wahrnehmung auf psychische Erkrankungen haben? Oder ist zu wenig Geld da? Oder woran liegt es Ihrer Meinung nach und auch nach Ihrer Expertise nach?
Tja, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich kann es gar nicht genau sagen. Also, es liegt ja nahe, die Kinder mit einzubinden. Warum das nicht gemacht wird, ich kann es Ihnen nicht sagen, woran es liegt. Ich denke nicht, dass es am Geld liegt, weil der ärztliche Kollege in der Klinik für Psychiatrie oder die Schwester der Pfleger, das kostet ja nichts, wenn die auch mit den Kindern reden, ne? Oder die Kinder mit dabei sind. Man könnte sich vorstellen, dass man eine kleine Angehörigengruppe für die Kinder macht, dass die aufgeklärt werden. Dann ist mir eingefallen in dem Artikel, sehen Sie es ja vielleicht auch, dass man natürlich die Kinder auch, klar kann man die zum Psychotherapeuten schicken, aber die sind ja nicht krank, die Kinder. Die brauchen nur ein bisschen Handling für diese besondere Situation. Die brauchen Informationen. Wir klären Kinder über alles Mögliche auf, aber da bleiben Eltern irgendwie stumm und auch das Umfeld im Übrigen. Auch die Großeltern, die reden, die sagen, Mutti ist krank, aber was genau die Krankheit ist, darüber wird nicht gesprochen. Auch wenn die Eltern Drogen nehmen, sagen die Kinder, Mutti kommt mich nicht besuchen, Mutti ist krank. Was hat denn Mutti? Das weiß ich nicht. Und das macht doch Kinder ängstlich und unsicher, wenn ein Elternteil nicht zu Besuch kommen kann, weil er zum Beispiel in einer Langzeittherapie ist. Dann gibt es ja so Phasen, wo es dann irgendwie nicht geht, dass der Elternteil das Kind besucht oder es Kontakt gibt. Was bedeutet das denn für so einen kleinen Menschen, ne? Mutter ist weg, Vater ist weg, es gibt keinen Kontakt. Und da hilft die lapidare Erklärung, Mutti ist krank eben nicht. Also ich habe gar keine wirklich tiefere Erklärung dafür, warum das so ist. Es rührt mich jedes Mal an, wenn ich diese Frage stelle und diese Antwort bekomme, dass die überhaupt nicht wissen, was los ist.
Weil auch gerade im Sinne der Klientenzentrierung, also ganz kurz ein Exkurs in unserem Beruf, weil wir haben ja auch die Klientenzentrierung bei uns mit auf die Fahne geschrieben. Deswegen wundert mich, dass es in diesem Bereich noch nicht so angekommen ist dann. Weil wir sprechen auch von Co-Klienten oder erweiterter Klient oder Klientensystem, ne? Immer wenn wir Klienten zu uns bekommen, die Therapie nach dem Schlaganfall oder keine Ahnung, es ist für uns das Normalste oder sollte das Normalste sein, eben Angehörige mit einzubeziehen, um eben den kompletten Kontext auch zu befragen und sich anzugucken. Ja, deswegen wundert mich, dass das in dem Bereich jetzt, wie Sie es sagen, noch nicht so gang und gäbe ist, obwohl ja die Klientenzentrierung eigentlich aus diesen Bereichen ja auch eher kommt.
Ja, na, die Frage ist ja, wird dann zum Beispiel bei diesen Schlaganfallpatienten zum Beispiel, werden da auch die Kinder mit einbezogen?
Natürlich, also wenn Kinder dort dabei sind, also direkt in der Klientenkonstellation, definitiv, ja.
Ah ja, okay.
Ne, da geht es ja auch um Handling zu Hause und das alles, was macht das? Ne? Auch Rollen, die verändert werden für die Kinder, ne? und Gewohnheiten, die verändert werden, diese ganzen Sachen.
Na genau, darum geht es ja auch bei diesen Erkrankungen. Ne? Nur eben nicht auf der körperlichen Ebene, aber die Rollendefinitionen in diesen Familien sind anders. Mädchen vor allen Dingen kümmern sich um ihre Mütter und auch um die Väter, wenn die seelisch erkrankt sind. Und da geht es eigentlich um das Gleiche. Ne? Also nur... Ja, unter einer anderen Überschrift. Also wir haben ein paar Einrichtungen, wo sich seelisch erkrankte Menschen treffen. Gibt es bei uns in der Region, bei Ihnen sicher auch einige. Und die gucken ein bisschen mehr mit auf die Kinder. Und dann werden die Kinder mal eingeladen. Dann gibt es Familiennachmittage und Angebote für Kinder. Aber das direkt durch die behandelnden Kliniken oder auch die behandelnden Psychiater oder Psychologen die Kinder mit eingebunden werden, das sehe ich außerordentlich selten. Und dieser Informationsmangel ist wirklich aus meiner Sicht eine 6, wenn ich es mal so sagen darf.
Okay, Endestand.
Ja. Ja, leider. Kommen wir mal auf Ihre Arbeit zurück. Können Sie uns anhand dessen, was Sie jetzt auch erläutert haben, ein Fallbeispiel aus Ihrer beruflichen Laufbahn erläutern, damit wir nochmal an einem Beispiel wirklich uns Ihre Arbeit und auch das Ganze, die ganze Problematik dahinter bildlich vorstellen können.
Ja, aber da fällt mir ein 10-jähriges Mädchen ein, die Mutter hat, also die haben zusammen gelebt, Vater, Mutter, Kind, und die Mutter hat eine Schizophrenie entwickelt. Damit, also die war so komisch, wie alle gesagt haben, also auch der Vater, der sich dann von der Mutter getrennt hat, das haben wir dann häufig, dass also eine Erkrankung entsteht, dann ist der Erkrankte natürlich irgendwie anders. Das kann der in diesem Falle Ehemann natürlich überhaupt nicht einschätzen. Das Theater, sagt er, hat dann ja mitgemacht und dann hat er sich von der getrennt. So, also das heißt für das 10-jährige Mädchen, die Mutter ist nicht mehr die Mutter, die sie kennt, die ist vollkommen anders und der Vater trennt sich von der Mutter. Also das Familiensystem fliegt auseinander und zu dieser Krise, die ja ausgelöst wurde durch die Erkrankung der Mutter, kommt also eben auch noch dazu, dass die Mutter anders ist. Dieses Mädchen hat dann also die Mutter, also die hat diese anderthalb, zwei Jahre, bis also die Familie sich getrennt hatte, miterlebt. Die hat die Mutter hat das Kind reingeholt, die war im Garten, hat gesagt, hörst du die Wecker, die überall aufgestellt wurden. Unsere Nachbarn bespitzeln und die hat also Wahnzustände, Halluzinationen unterschiedlichster Art gehabt. Und da sehen wir, und das ist die Gefährdung, wenn die Patienten nicht behandelt werden, dass die Kinder in den Wahn eingebunden werden. Und was erleben Kinder eigentlich Zeit ihres Lebens, was Mutti und Vati sagt, stimmt. Jedenfalls, wenn sie klein sind, ne? Wann kommt man ja auf die Idee, dass die auch nicht immer recht haben. Aber wenn die klein sind, denken die das. Ne? Das heißt also, die werden in den Wahn eingebunden und finden es komisch. Die hören ja keine Wecker im Garten, aber Mutti sagt, da sind überall Wecker und die klingeln. Oder die Nachbarn sind eigentlich freundlich, aber Mutti sagt, die sind unfreundlich und bespitzeln uns. Also es muss ja irgendwie stimmen. Die kommen also in eine Dysbalance zwischen ihrer eigenen Wahrnehmung und der Information, die Vertrauensperson ihres Lebens ihnen mitteilt. Die versuchen also immer wieder abzugleichen, was stimmt denn jetzt? Was ist denn richtig? Das, was ich sehe und höre oder was Mutti sagt? Im besten Falle erfolgt so, manchmal werden die Kinder aber als auch in den Wahn so eingebunden, wenn es zum Beispiel paranoide Inhalte hat, dass kann sein, dass auch die Eltern dann sich von den Kindern verfolgt fühlen. Also wir wissen ja nicht, wie der Wahn zwingend ist. Also dieses Mädchen hatte dann irgendwann, dann kam also die, der Vater hat dann also bei Gericht beantragt, dass er mit dem Mädchen ausziehen kann. Das wollte die Mutter nicht. Die war bis dato überhaupt nirgendwo beim Arzt, weil sie natürlich in ihrer Wahrnehmung überhaupt kein Problem hatte. Und dann gab es einen gerichtlichen Streit und der Richter hat gesagt, ich soll mir das mal angucken, ob die eine Erkrankung hat. Und dann wurde ein Zusatzgutachten vom Psychiater eingeholt. Und sie war also schwer psychiatrisch erkrankt. Und dann ging es also darum, wo soll das Mädchen leben? Und das Mädchen lebte dann also schon während des Gerichtsprozesses beim Vater und hatte aber regelmäßige Kontakte zur Mutter. Und die war ziemlich gut aufgestellt, die hatte hohe Resilienzfaktoren und auch ein gutes sonstiges Unterstützungssystem. Die haben einen Notfallplan für das Mädchen gemacht. Also die ist auch alleine zur Mutter gegangen und die war ja nun auch schon 10, ne? Und hat dann gesagt, also wenn Mutti anfängt so komisch zu werden, Sachen zu erzählen, die ich nicht kenne, dann lasse ich mich abholen oder rufe Oma an. Und dann gucken wir eben, was brauchen die Kinder. Also in diesem Falle war jetzt nun schon geklärt, dass das Mädchen beim Vater wohnt. Aber es gibt auch Situationen, wo es eben noch nicht geklärt wird. Dann guckt man, wo ist das Kindeswohl am besten gegeben. Und wenn wir einen nicht erkrankten Elternteil haben, dann ist es in der Regel schon so, dass erstmal das Kind beim nicht erkrankten Elternteil lebt. Wir dann empfehlen, welche Therapien notwendig sind und trotzdem aber dafür also empfehlen, dass das Kind auch weiter zum erkrankten Elternteil Kontakt hat, natürlich, weil es ist Lebensrealität des Kindes, eine seelisch erkrankte Mutter zu haben. Damit muss es den Rest seines Lebens leben können. Und dazu gehört aber dann auch, dass wir empfehlen, was braucht das Kind? Also Aufklärung über das Krankheitsbild, Entwicklung eines Notfallplans. Was mache ich, wenn Mutti oder Vati komisch werden? Wen kann ich anrufen? Wie verhalte ich mich? Das geht natürlich bei 10-jährigen Kindern besser als bei 2-jährigen. Ne? Das können Sie sich vorstellen. Und manchmal ist es leider so, dass, das wissen wir ja von diesen Erkrankungen, von den Patienten mit diesen Erkrankungen, die gehen nicht zur Behandlung, weil sie ja selber gar kein Anliegen haben. Und dann muss es manchmal so sein, dass die Kinder ihre Eltern nur unter Begleitung sehen zum Schutz der Kinder, damit die eben nicht immerzu mit dem Wahn konfrontiert werden. Das sind tragische Familien. Das sind wirklich tragische Familien. Und unsere Aufgabe ist es zu gucken, was ist für das Kind am besten. Und für das Kind am besten ist natürlich, dass es geschützt und sicher ist, aber auch, dass es die Beziehung und die Bindung, die es bisher aufgebaut hat, weiter pflegen kann, aber möglicherweise eben unter Schutz. So könnte zum Beispiel eine Aufgabenstellung sein.
Mhm. Was ich gerade sehr, sehr schön fand, war jetzt einfach auch nochmal, was Ihr Beispiel gezeigt hat, dass es wichtig ist, dass die 10-Jährige wusste, womit sie es zu tun hat. Nicht Mama ist krank, sondern was passiert und wie kann ich reagieren, um sie auch aktiv einzubinden in so einen Notfallplan, den sie ja auch ausführen muss, wenn sie alleine bei der Mutter ist.
Naja, eben, ne?
Genau. Und das macht es einfach nochmal so bildhaft, warum es wichtig ist, auch mit den Kindern drüber zu reden. Und das finde ich echt sehr schön. Von solchen, aber auch noch von Fällen, wo es jetzt nicht, ne, zum Beispiel mit einer 2-Jährigen, wie sie gerade gesagt hat, wo man jetzt nicht solche Strategien fahren kann, oder von Fällen, wo wirklich aktiver Kindesmissbrauch oder Kindeswohlgefährdung auch stattfindet, liest man ja auch immer wieder in der Zeitung und dann werden immer gleich Stimmen laut, die fragen, wo war denn das Jugendamt? Warum hat da kein Psychologe drauf geguckt und warum hat niemand etwas tun können?
Ja, ja.
Vielleicht auch zum Beispiel ein Ergo, bei dem das Kind in der Therapie war oder sowas. Ne? Mhm. Was ist denn Ihre Antwort darauf?
Also meine Antwort darauf ist, in aller Regel sind alle aufmerksam. In aller Regel machen alle gut ihre Arbeit. Aber manche Familienkonstellationen fallen einfach nicht auf. Beispielsweise eine akute Schizophrenie, das kann plötzlich passieren. Und dann kann es plötzlich zu einer schweren Disbalance für die Kinder kommen. Und da hat keiner vorher was geahnt. Wie denn auch? Also eine akute Schizophrenie kann jeden aus heiterem Himmel treffen. Ne? Da passieren Unglücke, die sind nicht zu vermeiden, das ist leider so. Dann gibt es natürlich Familien, Da ist schon lange das Jugendamt drin, tatsächlich, die sind aufmerksam, aber es gibt keine sozialpädagogische Familienhilfe, die jeden Tag 24 Stunden in der Familie ist, sondern die kommt zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche und guckt, ob alles läuft. Aber auch eine Familienhilfe ist nicht qualifiziert genug zu sagen, da hat jemand eine Schizophrenie entwickelt, da ist jemand wahnhaft oder so. Also wenn erstmal der Fokus der Institution auf einer Familie ist, dann gucken die auch in aller Regel. Und trotzdem, und so ist das Leben, können Dinge passieren, die wir vorher nicht einschätzen können. Wir wissen ja zum Beispiel bei Menschen, die Halluzinationen oder Wahnzustände haben, dass die nicht zwingend immer und in jedem Moment da sind, sondern das kann sein, dass heute ein Termin ist und ich kann es heute nicht erkennen. Und ich habe wirklich schon viele Menschen begutachtet und gesehen und einigermaßen Erfahrung und auch eine Ausbildung dafür. Und trotzdem kann es sein, dass ich heute denke, naja, also das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber nee, krank ist die Mutter nicht. Und dann sehe ich die in der Woche nochmal und dann denke ich doch, jetzt habe ich verstanden, das ist eine Erkrankung. Also wir sehen das nicht in jeder Sekunde und insgesamt sind die Helfersysteme sehr wach. Das ist schon so. Aber wir sehen nicht alles. Keiner kann das alles sehen. Also es ist schnell geschimpft über die Jugendämter, über die Familienhelfer, über Richter und wer da alles. Es sind oft sehr viele Personen im System und glauben Sie mir, alle geben sich Mühe, Kinder zu schützen. Und keiner guckt weg, aber es passiert eben leider doch manchmal was. Und das ist tragisch und da finde ich auch, dass man sich darüber aufregen muss. Aber da die Schuld bei irgendwem zu suchen, ist meistens am Ziel vorbei.
Finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort. Zumal man muss ja auch bedenken, oftmals gibt es auch, also das sollte das nicht entschuldigen, aber auch Personalmangel. Das ist einfach so,
Ist so,
habe ich,
ja.
ne? Und die Leute wissen ja auch, wenn sie besucht werden oder die Eltern, wenn sie besucht werden, dass sie jetzt unter einer speziellen Beobachtung stehen. Und je nachdem können die sich dann auch je nachdem auch verstellen, weil sie wissen, wie was ist. Natürlich ist es wichtig, sowas zu erkennen, aber das ist sehr, sehr schwierig,
Na
ja,
ehrlich, ich
genau.
würde mich auch zusammenreißen und putzen, wenn bei mir der Gutachter vor der Tür stehen würde
Natürlich.
oder die SPFH. Da würde ich also mich so angepasst verhalten, wie es nur irgendwie geht. Und das gelingt vielen auch für eine Stunde, ne? Und was aber sonst passiert, das sehen wir nicht immer. Oder wenn wir drogenkranke Eltern haben, das Gericht muss sich damit auseinandersetzen. Sie haben ja gehört, Paragraph 6 Absatz 2 Grundgesetz ist also im Grundgesetz verankert. Also eine Trennung von Eltern und ihren Kindern ist in jedem Falle zu vermeiden. Da haben die Institution ganz viel erstmal anzubieten an Hilfen. Also man kann nur, wenn Gefahr in Verzug ist, also wenn es eine akute Kindeswohlgefährdung gibt, dann können und müssen Kinder sofort aus der Familie genommen werden. Aber wenn wir so einen vagen Verdacht haben oder das Jugendamt sagt, Mensch, da knirscht es in der Familie, wir wissen nicht genau, was los ist, dann müssen erst ambulante Hilfen jeglicher Art angeboten und auch erprobt werden, solange es keine akute Kindeswohlgefährdung gibt. Das betone ich nochmal. Und das ist auch richtig so, weil der Schutz der Familie sehr weit oben steht und Eltern von ihren Kindern und Kinder von ihren Eltern nur im Ausnahmefall getrennt werden dürfen. Ne? Und deswegen vergeht manchmal auch Zeit, in der wir auch nicht alles mitbekommen. So ist es ja.
Was würden Sie denn jetzt umstehenden Personen, wie zum Beispiel auch im Heilmittelerbringerbereich oder Erzieherbereich etc. etc., die mit solchen Kindern auch zu tun haben, im Umgang mit diesen Kindern mit auf den Weg geben? Gibt es da irgendwas?
Naja, Sie wissen dann wahrscheinlich, dass die Eltern eine Erkrankung haben, ne? In aller Regel, oder?
In
Ja,
aller
okay.
Regel.
Ja. Gut, also ich würde das ganz offen mit denen thematisieren, wenn es sich ergibt, ne? Oder wenn Sie den Eindruck haben, da gibt es eine Belastung beim Kind und mit dem Kind auch darüber sprechen, welche Erkrankungen es dann gibt und ob es dann weiß, was es für eine Erkrankung ist und ob es einen Notfallplan gibt. Darum geht es vor allen Dingen. Und auch darüber nachdenken, welche Ressourcen aktiviert werden können, was hat schon mal geholfen. Das ist ja immer so eine typische Frage, ne? Also man fragt, ja, wodurch ging es dir besser? Das wird man wieder aktivieren, was schon mal erfolgreich war, ja? Oder wer, an wen hast du dich gewandt und wer hat dir dabei geholfen? Dann merken wir uns, also es war die Oma oder der Lehrer oder sonst irgendwas. Wichtig ist ja, dass die Kinder aus ihrer Isolation zu dieser Thematik herauskommen. Und wenn sie die Einzigen sind, die mit den Kindern darüber sprechen, dann sind sie es aber wenigstens, ne? Dann ist es wenigstens eine Person, nämlich der Therapeut oder wer auch immer.
Super. Sie haben jetzt ja auch schon wirklich langjährige Erfahrung in einem sehr, sehr komplexen Bereich. Wir haben vorhin auch Ihren Werdegang gehört. Und jetzt nehmen Sie mal an, Sie könnten irgendwas ändern oder irgendwie, Sie können Sie irgendwie einen Wunsch äußern, dass Sie in diesem System was ändern können. Also egal jetzt, ob juristisch oder auch im Gesundheitssystem, um eben diesen Kindern und Jugendlichen noch besser helfen zu können. Was wäre denn das?
Tja, das unser Land ist ja sehr reich und wir haben wirklich sehr viele Angebote. Also mehr Personal in der ambulanten Familienhilfe, mehr Personal in den Jugendämtern und auch mehr Gutachter. Wir brauchen manchmal sehr lange Zeit, um uns mit Familien zu beschäftigen, weil wir wirklich viel zu tun haben. Es gibt wenig Kollegen, die in diesem Fachbereich arbeiten. Also es geht eigentlich nur in Anführungsstrichen um Personalmangel. Die Möglichkeiten sind vielfältig und wir haben tolle Hilfen für Familien, die angeboten werden können. Aber bei den ganzen Hilfen, die angeboten werden könnten, ist immer zu wenig Personal da. Ich sage immer, entweder frieren die Füße oder die Schultern. Die Decke ist zu kurz.
Schöne Umschreibung, ja.
Ich wollte gerade sagen, kannte ich noch gar nicht, aber ja. Ja, wir würden jetzt zur letzten Frage kommen. Das hat aber gar nichts mit dem Thema zu tun, sondern diese Frage stellen wir eigentlich immer. Wer tut es vielleicht immer noch? Wer hat Sie inspiriert auf Ihrem bisherigen Weg? Oder gesagt, wer macht es immer noch? Vielleicht können Sie das kurz erläutern.
Also für diese spezielle Tätigkeit jetzt?
Beispiel?
Das ist ja noch ein ziemlich junges Fachgebiet. Also, dass ich das mache und dass ich das gerne mache und richtig gut sein will, das kommt eigentlich aus mir selbst heraus. Ich habe jetzt keine Vorbilder im Familienrecht, wo ich sagen würde, so wäre ich gerne. Wie gesagt, es gibt es noch nicht so lange, Fachgebiet. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mich für diese Tätigkeit jemand besonders inspiriert. Also ich habe selber einen hohen Anspruch und bin gerne gut auch. Also es ist für mich sehr wichtig, gute Empfehlungen zu machen, die tragfähig sind, dass die Familien damit weiterkommen, dass die Kinder gut geschützt sind. Ja, eigentlich ist es eher eine intrinsische Motivation, wie man das so psychologisch eben sagt.
Sehr schön. Frau Dr. Liedtke, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns in Ihren interessanten Arbeitsbereich mitgenommen haben, der für uns als Heilmittelerbringende schon sehr exotisch erstmal ist. Aber auch wir merken, dass wir immer wieder Berührungspunkte haben oder Unsicherheiten. Und von daher ist es unglaublich wertvoll, mal eben in diesen juristischen Bereich ein kleines Äuglein reinbekommen zu haben, ja, sage ich jetzt mal so.
Ja, das ist eine exquisite Aufgabe sozusagen, ne? Also so ein Randgebiet, ja. Sagen wir mal, der Psychologie auch, ja.
Ja, und ich fand es jetzt auch ganz toll, das wollte ich jetzt gerade nochmal zum Schluss sagen, dass Sie jetzt auch gesagt haben, dass auch wir eben mit den Kindern darüber ganz konkret sprechen können, weil ja manche KollegInnen vielleicht dann auch sagen, ich weiß nicht, ob ich mich da zu sehr in die psychologische Richtung begebe oder jemanden auf die Füße trete, wenn ich da mit dem Kind darüber spreche, was denn die Mama hat oder eben auch zum Beispiel mit eben in so einen Notfallstrategieplan mit mich einbringe oder sowas. Ich finde es ganz toll, dass Sie jetzt auch nochmal gesagt haben, natürlich ist die Absprache wichtig, aber wenn man der einzige Bezugstherapeut, wie auch immer, ist, dass man dieses Thema tatsächlich auch angehen darf. Und das finde ich sehr schön.
Ja, Sie sind ja auch nah an den Kindern dran. Und ich sehe das bei Lehrern häufig, die sagen, ich frage das Kind nicht aus. Da denke ich manchmal, es wäre schön, wenn das Kind mal fragen würdest, damit es irgendjemand hat, mit dem es sprechen kann. Also ich finde, Sie sind ja noch viel näher an den Kindern dran als die Lehrer zum Beispiel. Ich finde es Überhaupt nicht grenzüberschreitend, sondern eher eine wunderbare Möglichkeit für die Kinder, mit einer Person, die ihnen nahesteht, also beruflich nahesteht, darüber reden zu können. Ja, das will ich nochmal unterstreichen.
Ja, daher vielen Dank für diese Bestärkung auch nochmal. Ja. Liebe HörerInnen, wir hoffen natürlich sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen hättet, dann könnt ihr die gerne schreiben an info@performance-skills.de. Und wir leiten die dann auch an Frau Dr. Liebke weiter. Und sie wird uns das dann auch, also wir können da den, also wir können da die Fragen mit beantworten, wenn sie natürlich nicht zu komplex sind.
Ich mache das schon.
Das ist wunderbar. Ich lehne mich zurück und gebe das Ihnen. Und genau. Und ja, meldet euch einfach. Wenn ihr sonst noch etwas zu dem Thema wissen wollt, meldet euch auch. Ihr wisst, ihr kennt die Kontaktdaten. Alles Weitere steht in den Shownotes. Und genau, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja. Vielen Dank nochmal an Sie, Frau Dr. Liedtke.
Ich bedanke mich.
Genau, von meiner Seite auch nochmal Dankeschön. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.